Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Bonjour, herzlich willkommen zurück zur Vorpass, Le Vorpass.
Ulala, hallo, hallo, hallo.
Big G, nach deiner Zeit in Frankreich bist du wieder zurück in Deutschland und erzähl uns mal, ich glaube, das, was uns oder die Zuhörer zu Hause einfach interessiert ist, wie war der Zugfahrt gestern?
Die Zugfahrt war recht beschissen. Ich bin von
Tell us what Lyon, you really think, Jesus.
Ich bin von Lyon zurückgefahren über eigentlich Mannheim nach München. Die ursprüngliche Fahrt, ich glaube, es war 8 Stunden gewesen, am Ende waren es 10, aber ich habe jetzt auch, ja, es ging halt nichts Besseres. Zurückfliegen wäre viel zu teuer gewesen und auch schlecht für die Umwelt. Ja. Zug, der wurde umgeleitet, es gab halt mehrere Probleme. Das ist auch derselbe Zug, den ich in 2 Wochen zurück aus Marseille nehmen werde. Das ist diese, genau dieselbe Verbindung am 2. Oktober an dem Brückentag. Ja, man konnte noch ein bisschen arbeiten nebenbei im Zug. Aber genau, also ich glaube, fliegen wäre wahrscheinlich doch schöner gewesen in einer Stunde 50 von Lyon zurück nach München. Aber naja. Davor trotzdem überwiegt die Freude, in Frankreich gewesen zu sein. Geile Menschen, man kommt irgendwo hin, alle reden über Rugby, du gehst ins Pub, normale Menschen gucken Rugby. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch, soll ich wirklich zur WM fahren oder nicht? Sind es vielleicht nur Rugby-Die-Hard-Fans da? Aber es ist, wie schon gesagt, man kommt in den Städten an, gerade Toulouse war das am offensichtlichsten, dass halt alles voller Rugby ist, ne? Also du kommst am Bahnhof an, es ist voll gepflastert mit 50 Postern oder so von irgendwelchen Rugby-Weltmeisterschaften und das ist einfach ein richtig cooles Feeling. Bisschen weird, Saint-Étienne, keine Ahnung, kennst du das Rugby-Team aus Saint-Étienne? Ich nicht. Also ich habe geguckt, ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Mannschaft in der 4. Liga haben oder so. Und ich frage mich auch, warum in Saint-Étienne gespielt wurde, naja.
Ja, also grundsätzlich haben, ja, also Stadionkapazitäten haben die wahrscheinlich einfach gesucht. Natürlich, das war auch so ein Grund, warum es in 2007 so ein bisschen, warum in Cardiff auch gespielt wurde. Das ist quasi die Auslastung, aber jetzt mit dem Velodrom zum Beispiel in Marseille, glaube ich mal 70.000 und Stade France mit 80.000, dass man halt quasi die Topspiele aushalten kann. Und ich glaube, danach war es einfach die Frage, wo zum einen verteilt man Frankreich hat die Spiele, plus dann welche Städte quasi können das halt quasi kapazitätsmäßig auch aushalten. Saint-Étienne ist wahrscheinlich, ja, klar, das ist echt schon eine der kleineren Städte, die das austrägt.
Stadion an sich geil.
Ja, grundsätzlich sind halt Fußballstadien natürlich, die quasi dann jetzt in dem Sinne halt ja, multipurpose-mäßig halt benutzt werden. Genau.
Ich war vor 17 Jahren mal da zum Fußball in Saint-Étienne und da war schon eine gute Atmosphäre. Diesmal war es auch super, weil es auch so super steil war. Also im Gegensatz zum Stade de France ist man relativ, also im Stade de France ist man relativ weit weg, selbst wenn man einigermaßen gute Plätze hat. Und wenn man so ein reines Fußballstadion hat, dann ist man sehr nah dran. Und wenn es auch noch steil ist, sieht man auch noch recht gut, selbst auf den billigen Plätzen. Ja. Aber gut, Neuseeland. Namibia, weil wir haben ja schon Frankreich-Uruguay drüber gesprochen.
Ach, darüber haben wir gesprochen. Ach ja, stimmt.
Darüber haben wir in Preview Gänze gesprochen.
Ich meine, ja, stimmt. Ja, genau, 8 Spiele auf jeden Fall von dem Runde. Glaube ich, Neuseeland, Namibia müssen wir nicht so viel erzählen dazu, außer dass jetzt die rote Karte, die da gegeben wurde, zählt quasi jetzt noch für 2 Spieltage dazu, beziehungsweise 3 und dann dieses Reduction auf Coaching-Kurs beziehungsweise Tackling-School. Das heißt, dass De Groot auf jeden Fall quasi erst dann zur Verfügung stehen würde im Viertelfinale, wenn Neuseeland so weit schafft.
Was die und die hatten. Schlimme Verletzung von Leroux Malan von Namibia. Wo spielt der Junge? Bei unserem Team?
Free Jacks?
Genau, so ist es. Currently playing for New England Free Jacks, aber geboren in Windhoek. Ja, ich weiß nicht, der beste Spieler, Richard Hardwick, spielt eigentlich bei den Rebels, hat dann 8 gespielt von Namibia. Ich glaube, zum Rest des Spiels 71-3. Naja, Namibia immer noch kein Bonuspunkt. Seit x Jahren dabei, weder einen defensiven noch einen offensiven Bonuspunkt erlangt. Schade, die Scrum komplett dysfunktional. Also, und es wird auch, glaube ich, nicht besser werden, wenn man in Afrika weiterspielt gegen andere Länder, die auch sehr, auch nicht gut sind, muss man so zu sagen. Ich glaube, die spielen immer noch so einen Africa Cup aus und auch die Qualifikation dahin muss ja auch Namibia gewinnen, aber die Konkurrenz ist einfach nicht gut genug. Und ich glaube auch, die Spieler, die für Namibia spielen, spielen auch in Ligen, die einfach nicht gut genug sind. Was ein Unterschied ist, worüber wir noch reden werden, zu Portugal, die einige, nicht alle, aber die so ein Drittel der Starting-Mannschaft gegen Wales spielt in der Pro D2, glaube ich. Das macht halt schon mal einen Unterschied, ob du Pro D2 spielst oder
Ja.
Major League Rugby oder irgendwo in der zweiten Division in Südafrika oder so, ist meine These.
Also zum einen, wir hatten es schon mal letztes Mal erwähnt mit den Finanzen, wie die halt so ein bisschen verteilt werden, ob das halt so Sinn macht längerfristig. Zum anderen haben die nicht diesen, also jetzt zu den Mannschaften aus ja, Südamerika oder Europa, müssen die halt wahrscheinlich sich nicht so extrem, sage ich mal, anstrengen, um dahin zu kommen in den Vergleich. Und vielleicht ist es so ein bisschen so ein Teufelskreis dadurch, dass sie halt nicht so groß Investment hat machen. Aber letzten Endes haben die jetzt ein relativ krasses Trainerteam hat rangeholt. Also in Anführungszeichen Geld ist halt nicht unbedingt das Thema. Ausbildung der Spieler wahrscheinlich eher so ein Thema. Die haben natürlich ein, zwei gute Spieler, aber das reicht halt nicht aus. Und ich glaube, dass die Gruppe macht es auch ziemlich schwierig. Also Frankreich und Neuseeland, das sind schon harte Gegner auf jeden Fall, muss man schon sagen. Genau, aber ich glaube, sehr viel mehr muss man halt nicht über das Spiel sagen.
Ja, leider.
Aber
Ich meine, da müssen wir nochmal einen anderen Podcast machen. Ich meine, wie kann da Rugby weiterentwickelt werden? Also wenn alle reden gerade über Fiji, Samoa, Tonga, Portugal, Uruguay, aber ich meine, Afrika als Riesenkontinent, riesige Menschenmassen da, aber ich glaube, das geht in der Diskussion vollkommen unter. Aber gut, ist jetzt außerhalb dieser Review.
ja, vielleicht die Qualifikation für die WM vielleicht noch mal ein bisschen überdenken, aber dafür, genau, bräuchten wir einen anderen Podcast. Samstag ging es mit drei Spielen halt los. Samoa Chile war das erste.
Ja.
Für mich sah ich also phasenweise ganz gut bei Chile und phasenweise ganz eng. Ich glaube wirklich in der zweiten Halbzeit hat Samoa einfach ein bisschen mehr aufgedreht und schon gezeigt, was sie halt können. War wieder aber positiv überrascht von Chile, aber Samoa genau hat einfach, glaube ich mal, diesen Ausdauer hat wirklich gezeigt, das, was über 80 Minuten benötigt wird, letzten Endes.
Ich war ja im Stadion, ich habe noch meine Karten getauscht, mehr oder weniger. Ich hatte erst Wales-Portugal-Karten, habe dann gesagt, oh, nach Nizza ist es zu weit weg und deswegen werde ich dann doch lieber von Toulouse wieder zurück nach Bordeaux fahren. Bordeaux, supergeile Stadt, Rotwein, spitzenmäßig, würde ich immer noch mal wieder hinfahren. Auch Wine-Tasting mit irgendwelchen deutschen Boomern gemacht, naja. Ja, ich habe das Spiel live geschaut. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen enttäuscht bin oder nicht. Es war das erste Spiel von Samoa, muss man schon mal sagen. Chile hatte schon ein Spiel. Die ersten 20 Minuten hatte ich das Gefühl, Samoa, trotz der Überlegenheit und trotz der besseren Spieler, trotz der All Blacks und ehemaligen Wallabies in der Mannschaft, also ehemalige All Blacks, ehemalige Wallabies, hat die ersten 20 Minuten nicht ganz so viel miteinander geklappt. Die Absprachen, Laufwege, man hat versucht, sofort weit zu spielen. Die Chilenen waren physisch auf jeden Fall unterlegen. Ich glaube, Scrum-Gewicht ist ja oftmals so 5, 10, 20 Kilo Unterschied. Da waren es 50 oder 60 Kilo Unterschied. Und erst in der 41. Minute, also wirklich in der letzten Minute der ersten Halbzeit, hat Samoa den ersten Versuch erzielt. Weil der erste Versuch, den hat sogar Chile erzielt. Und es hat Samoa eine Zeit von 10, 15 Minuten, glaube ich, gereicht, um vier Versuche zu erzielen. Also man hat genauso viel getan, wie viel nötig war, um einen Bonuspunkt zu bekommen. Und Chile, ja, hat versucht mitzuspielen. Ich hatte das Gefühl, ja, disziplinmäßig, ich glaube, da 9 zu 18 Straftritte, also 9 Samoa oder 16 Chile, also fast doppelt so viele hat Chile weggegeben. Man hat halt gemerkt, den Fehlspielpraxis auf höherem Niveau. Ich hatte auch da so das Gefühl, die Backline sehr eindimensional gespielt. Wenn man mal den Ball hatte und man hat wenig versucht, dann halt Pass, 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 Pass. Okay, und jetzt? Oder selbst bei Turnover-Ball, manchmal ist der Fullback oder auch der Flyhalf sind zur Seite gerannt, hin und her. Und ich meine, die Verteidigungslinie von Samoa stand da halt schon immer. Also, ist halt die Frage, was Samoa, wie die das getestet hat für das England-Spiel und für das Argentinien-Spiel, weil das werden eigentlich die Crunch-Matches für Samoa werden. Aber ich glaube, man muss das Positive wegnehmen, dass Chile mitgespielt hat und im Gegensatz zu Rumänien oder Tonga im Vergleich zu den anderen Spielen, wo die klein waren, also sich Chile noch gut verkauft hat gegen einen Großen für die erste Rugby-WM und Versuch erzielt.
Ja, glaube, hast du schon, relativ war das schon erwähnt, wie ich auch gesagt hatte, zweite Halbzeit hat Samoa einfach wirklich diese Professionalität und gezeigt einfach, dass sie diesen Ausdauer haben und genau, bei Chile ging halt so die Ideen so ein bisschen aus, aber das ist auch
Der einzige Versuch von Chile war, glaube ich, auch vom Pick and Go oder so an, ich weiß nicht, ob davor ein Lineout war, also man hat aus der Hintermannschaft halt nicht viel rausholen können. Und wie gesagt, genau diese 10 Minuten, ich gucke nochmal rein, waren 41., 42., also direkt vor der Halbzeit und direkt nach der Halbzeit, zwei Versuche. 47. und 52. Also sind noch nicht mal 10 Minuten, in denen man 4 Versuche erzielt hat. Dann wird es halt schwierig für Chile da zurückzukommen.
Wie war grundsätzlich die Stimmung im Stadion? Also ich kann mir ja vorstellen, dass von Samoa in Chile nicht so mega viele Fans es halt nach Bordeaux geschafft haben. Wahrscheinlich eher so französisch betont, oder?
Ja, genau. Also man hat es gemerkt, dass es waren viel mehr Leute in chilenischen Klamotten da, aber das waren oftmals Franzosen, die aus irgendwelchen Gründen halt eher für Chile waren. Und ich meine, wenn, und das war bei bisher allen Spielen so, wenn der Underdog irgendwann mal einen Linebreak gehabt hat oder irgendeine gute Situation, wo halt mal jemand durchgekommen ist, dann waren halt die Leute Feuer und Flamme und sind auch mitgegangen. Das war cool anzusehen. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob es ein besseres Spiel als Wales Portugal war. Ja, ich glaube, die haben sich beide die Waage gehalten.
Du hast es ja kurz angesprochen, Wales Portugal, 28-8 ging es halt so am Ende aus. Am Ende sieht es deutlicher aus, glaube ich, als das Spiel, was ich halt so gesehen hatte. Ich musste halt zum zweiten Halbzeit dann doch raus und Abendessen essen. Aber wie es halt anfing, also ging halt irgendwie gut los mit Rhys Summitt, aber irgendwo diesen Struktur oder dieses Zusammenspiel von Wales hat zum einen gefehlt und zum anderen hat man gesehen, dass vielleicht ein, zwei der Spieler vielleicht nicht auf dem Level sind bei Wales, oder? Also, oder wie hast du das gesehen?
Viel durchgemischt, ne? Wales in letzter Sekunde noch den Bonuspunkt versucht erzielt. Ja, ich weiß nicht, ob es bei der fehlenden Abstimmung lag. Ich meine, vor ein paar Jahren hätte man gedacht, dass dieses Spiel deutlicher ausgeht. Ich habe eben auch nochmal geschaut, wie gesagt, Portugal. Ich glaube, die Hälfte oder sogar zwei Drittel der Spieler in Portugal spielt in der eigenen Liga. Also es ist nicht so wie halt Fiji oder andere Nationen, wo halt irgendwie alle so in Pro D2 spielen, sondern viele spielen halt noch zu Hause. Und wenn man sieht, wo die walisischen Spieler spielen, hätten die eigentlich viel besser sein müssen. Also du hast recht, mit der Performance von einigen Spielern. Aber wer fällt dir da so ein?
Also es war nicht irgendwie so ein oder zwei Leute, es war eher so dieses, also man kann das halt sehen als Gelegenheit, irgendwie zu beweisen, hey, vielleicht gehöre ich in der Startfünf hin gegen so die Top-Mannschaften und da fiel mir nicht so auf, hey krass, das sind die Leute, die Gelegenheit so wahrnehmen, also ja, das war so ein bisschen das Ding. Also Innenpaar, also Anscombe war auf jeden Fall nicht auf dem Level. Also schon schwierig für ihn. Das hat schon extrem lange, also mehr oder weniger seit der letzten WM verletzt gewesen. Ja, unglücklich. Und man hat gemerkt, dass er nicht so ganz auf dem Level war. Und ich hätte gedacht, so gegen eine Mannschaft wie Portugal, die ein bisschen offener spielen, wäre es halt schon. Also geht es ein bisschen offener zur Sache. Ja, Rhys Summitt war halt gut für seinen Versuch, aber irgendwie sonst relativ ruhig. Wie gesagt, Innenpaar war relativ schwach, fand ich. Und Back Row war in der Zusammenstellung irgendwie nicht, also ja, diese Abstimmung war nicht so passend, fand ich. Oft ist irgendwie, ja, vielleicht fehlte so ein bisschen das Tempo hat. Also das hat mich so ein bisschen überrascht. Aber wir haben halt auf jeden Fall von einem großen Wales-Fan natürlich den Hinweis bekommen, wir sollten nicht so viel Wales-Bashing betreiben. Und deshalb Muss man aber trotzdem dann sagen, dass, was wir seit mehr 28,8 Bonuspunkt hat erzielt, Job done hat letzten Endes und das reicht vollkommen aus letzten Endes. Also mehr müssen die halt nicht machen. Und wir haben nicht erwartet, dass sie irgendwie so, keine Ahnung, Portugal komplett blick, also Portugal gibt halt auf komplett und deshalb war es halt Wales schon ganz schön eng, aber man muss erstmal das hat schlagen, was vor denen steht. Und letzten Endes, man hat gesehen bei Faletau einfach zum Ende hin, trotzdem diese Erfahrung, glaube, dass er läuft richtig warm zum richtigen Zeitpunkt. Ist immer in den letzten Jahren so ein bisschen so hot and cold für mich gewesen, aber ist trotzdem jemand mit Menge Erfahrung. Und genau, also ich glaube, dass die Kombinationen, da, also anders gesagt, ich glaube, Wales hat genau das gemacht, was sie hat machen sollen. Das ist schon deren zweite Mannschaft irgendwie so einen großen Teil. Das wurde halt so ein bisschen durchwechseln, das ist total in Ordnung. Ich glaube nur, dass sie hat da gezeigt haben, dass die Tiefe des Kaders vielleicht nicht so da ist, aber wiederum haben wir auch mehrmals gesagt, man braucht halt dann, wenn man halt durchkommt ohne Verletzung oder sowas, dann braucht man den tiefen Kader halt nicht. Und wenn die halt den Start 15 haben, ist Wales halt sehr stark. Die haben auf jeden Fall so eine Art und Weise zu spielen, die, mit denen die halt weit kommen können. Die sind gerade Favorit in der Gruppe, so wie es halt steht, letzten Endes. Und genau, wenn es halt, wenn wir halt so ein bisschen vorschauen auf das Spiel, was halt noch ansteht, würde ich auf jeden Fall auf Wales tippen, anstatt Australien. Und das reicht halt vollkommen aus, tatsächlich. Ja. Und das haben wir vor dem Turnier gesagt, dass Mannschaften wie Wales und England sind schon in den Turnieren, können halt heiß sein. Also jemand wie Gatland wird halt das schon gut vorbereitet haben. Wie gesagt, das einzige so Häkchen bei mir war halt so, dass ich nicht gesehen habe, okay, krass, da macht jemand an der zweiten Linie sozusagen viel Druck auf der Position und so wie jemand wie Bigger ist halt einfach komplett gesetzt und North.
Und auch super wichtig für das Spiel gegen Australien.
Ja. Genau, genau. Einfach, das halt nicht wegzudenken ist letzten Endes. So und dritte Reihe, jemand wie Faletau, wie ich gesagt habe, läuft jetzt richtig heiß zum richtigen Zeitpunkt.
Man kann Wales hassen, wie man will und sich drüber lustig machen und auch über die
also
Fans.
Du, oder so. Ja, also du hatest
ja, schon. Ja, ich habe es jetzt persönlich im Stadion erlebt. Ich weiß, ich habe jetzt schon einen ganz guten Einblick, warum Leute genervt sind von denen. Und warum ich damals, als ich in Australien mit dem Wales-Shirt trainiert habe, warum Leute mich richtig rund gemacht haben. Gut, das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja, also da können wir halt schon einen Podcast drüber, warum Leute dich mobben, aber okay.
Ja, weil ich dick bin. Weil ich dick bin und keine Haare habe, ne? Und das ist nicht und okay. Das war damals schon nicht okay, dass jetzt 2023 noch weniger hat. Okay. Okay, wir gehen noch im Preview-Podcast auf Wales drauf ein. Der Bonuspunkt kann vielleicht noch, also das nächste Wochenende ist so mega gut, so ein Entscheidungswochenende. Und diese Bonuspunkte in dieser Gruppe, dieser letzte Versuch in der 83. Minute von Wales kann entscheidend sein. Der Bonuspunkt von Australien gegen Georgien kann entscheidend sein. Und der fehlende Straftritt, die fehlenden drei Punkte von Fiji gegen Australien, können vielleicht auch noch entscheidend sein. Das werden wir noch alle sehen. Jetzt Wales in der Formation, in der besten Start 15, an ihrem normalen Tag müssen die gegen Australien gewinnen. Also, ja. Aber wir machen noch Preview irgendwann die nächsten Tage, morgen, übermorgen oder so.
Machen wir eine kurze Pause und dann kommen wir zu den anderen vier Spielen. Also bis gleich bei Vorpass.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Ilyumchinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Back. Bei Vorpass.
Wir sind wieder da. Irland-Tonga, weil das hat Abschlussspiel dann am Samstag, 21 Uhr. Irland hat auf jeden Fall entschieden, mit einem absolute krasses Startfünfzehn zu starten. Und das hat sich schon quasi mehr oder weniger gelohnt, indem die dann zur Halbzeit dann die meisten der Spieler halt auswechseln könnten. Viele Leute hatten irgendwie das in Frage gestellt, aber Bonuspunkt schon vor der Halbzeit irgendwie wrapped up. muss man schon sagen. Und dann die ganzen Leute in der Halbzeit ausgewechselt.
Man hat Tonga auf jeden Fall nicht unterschätzt. Tonga, weiß ich nicht, ob die hätten besser spielen können. Ich weiß nicht, ob man enttäuscht sein soll von Tonga oder eigentlich Credit where credit is due, Irland wirklich Respekt zollen soll, dass man diese Tonga-Mannschaft, die viele Leute hochgejubelt haben, mit den ehemaligen Wallabies, mit den ehemaligen All Blacks, mit den ehemaligen U20 Neuseeland-Spielern, also dass die nicht besser waren, lag vielleicht auch daran, dass Irland so stark gespielt hat, oder? Ich meine, zur Halbzeit, wie gesagt, was war das Halbzeitresultat schon? 31-13. Das heißt, Tonga hat auch sogar in der zweiten Halbzeit nur 3 Punkte erzielt. Und Irland hat noch eine gelbe Karte bekommen.
Man kann es halt so ein bisschen so aufbrechen. Es war so eine Halbzeit, dann 20 Minuten gar nichts und dann die letzten 20 Minuten halt wieder. Also durch die Einwechslung, die Irland getätigt hatten in der Halbzeit, war es halt schon ein bisschen durchmischt. Aber mehr oder weniger hatte, genau bis zum 55 Minuten, hatte dann Farrell die ganze Bank hat benutzt, was auch passiert hat eigentlich sonst nie. Und das einzige Blemish auf das Copybook wäre, dass Beelum mit einem Head Injury hat dann runter war wieder und nur 10 Minuten gespielt hat, beziehungsweise dann Furlong mit der verlängerten ersten Halbzeit dann 70 Minuten spielen müsste.
Bei den Konditionen, bei den Bedingungen, also die Leute sahen aus, als ob sie im Pool wieder waren, ne?
Ja. Aber ich glaube, es ist ein bisschen unfair. Also zum einen, was wir gesagt haben, beziehungsweise was ich gesagt habe, dass Tonga muss auf dem ersten 8 hat so gleich schaffen mit Irland und das haben die ja nicht geschafft. Und dann kannst du halt Pietau und Feketoe und Aki haben, wie du willst, aber die kamen halt nicht, also Feketoe und Aki kamen halt gar nicht auf den Ball, so wirklich groß. Also deshalb weiß ich halt nicht so, ob man das so kritisch sehen kann, das war wirklich die Top-Mannschaft von Irland. Und Pietau, klar, hat er so, keine Ahnung, ein paar Kicks gefangen.
Eine geile Einzelaktion, ja, wo er Dings gesteppt ist, Keenan, aber das reicht halt nicht aus.
Ne? Also, und das ist das Ding, so jemand dann, also, keine Ahnung, oft das war, hat der eine Eckspieler Carter am Ball und der hat irgendwie so oft das entweder falsche Entscheidungen getroffen oder nicht so gut die Sachen ausgeführt.
Late Tackle, als genau, Dings das, gekickt hat.
Das ist halt blöd. Das
hat direkt zum Versuch geführt. Vollkommen gaga. Nochmal irgendwann eine richtig schlechte Entscheidung getroffen, wo ich auch dachte, oh mein Gott. Alle
rechts ausgekickt. Also keiner, man will halt nicht rumhaken, aber in dem Sturm war es halt nicht auf dem Level, aber trotzdem Fafita Nummer 8, ziemlich starkes Spiel.
Einzigen Versuch erzielt.
Ja. Genau. Der Bruder von David Havili, William Havili, war ziemlich stark auf 10, fand ich auf jeden Fall einmal nicht ins Ausgekickt, war ein bisschen blöd auch, aber kann halt passieren. Aber grundsätzlich finde ich, dass irgendwie Tonga relativ gut gespielt hat. Also da waren halt Momente, das eine Mal, wo ich glaube mal Fofita durchgebrochen ist und der Ball hat aus den Händen halt rausgerutscht, das war mega gefährlich für Irland. Aber wie gesagt, Feketoe und Aki waren so beschäftigt in der Verteidigung, dass wir im Angriff kaum was gesehen haben von denen und das fand ich halt schade, aber ich glaube, gegen den anderen Mannschaften werden wir ein bisschen mehr von sehen, also besonders dann, wenn wir auf, ein bisschen weiter schauen auf Schottland-Tonga, glaube ich, dass das halt so ein bisschen spannender sein kann.
Da habe ich mich auch gefragt, ne? Schottland bisher kein, also nur ein Spiel gehabt, keinen Versuch erzielt, glaube ich. Und ob Tonga das als Spiel sehen würde, obwohl Schottland auch Fünfter ist in der Welt oder war und Tonga 10 Plätze darunter steht, ist das vielleicht auch ein Spiel, wo Tonga sich denkt, oh ja, okay, gegen Südafrika, Irland wird sehr schwer bis unmöglich, was man jetzt gesehen hat. Aber wir wollen hier nicht nur Runners-up sein und das für Rumänien schlagen, sondern wir wollen hier auch Schottland schlagen. Vielleicht wird das noch ein Highlight-Spiel.
Ja. Ich glaube auch. Also ich glaube, vorweg können wir halt schon mal sagen, dass da ein bisschen hart enger sein wird und können wir halt später dazu sprechen, aber im Grunde genommen, Job done, Irland schaut auf das Südafrika-Spiel. Südafrika hatte haushoch gegen Rumänien gewonnen. Ich konnte das Spiel halt nicht live sehen und hatte einfach so, war ich unterwegs, hab den Live-Ticker und war irgendwie nach so ein paar Minuten schon 20-0 oder sowas oder keine Ahnung. Reinach hat sich einfach amüsiert, köstlich.
Kobus Reinach. armes Rumänien, also in einer noch beschissenen Gruppe, also Rumänien und Namibia haben wirklich die Arschkarten gezogen. Ich frage mich, wie gesagt, Rumänien ist immer noch zweitbester hinter Georgien eigentlich gewesen. Oder drittbester, ich weiß gar nicht, wo Spanien am Ende des Dings war. Spanien wurde der disqualifiziert und dann ist Rumänien Zweiter geworden und Portugal Dritter, genau. Und ich frage mich, wie Rumänien so, also der Abstand zwischen Rumänien und Georgien, auch wenn Georgien nicht toll gegen Australien gespielt hat, scheint auch recht groß zu sein. Gut, es ist Südafrika, ich meine, die haben halt, die gesamten 33 Spieler sind halt super stark, wie man gesehen hat. Man probiert jetzt auch den Flanker, hat man an als Hooker gespielen lassen, oder?
Beide, ja, genau, beide.
Von Südafrika. Hm. Das war ganz interessant. Malcolm Marx hat sich verletzt, ist schon draußen und ist eigentlich einer der 90% Lineout-Einwerfer in der gesamten WM, also eigentlich einer der besten. Mal sehen, ob das noch irgendeine Auswirkung hat.
Also, falls ihr es so auch noch nicht mitbekommen habt, auf jeden Fall Südafrika hat, wie genau, Marx verloren, so eine große Verletzung und hat ihn ersetzt mit einem sehr guten Hakler, Andre Pollard. Ich weiß nicht so, wie er in der Gedränge steht, aber Maß und Goal kicken kann er auf jeden Fall. Das ist halt immer gut für einen Hakler. Aber Spaß beiseite, genau. Ich glaube, das, was wir verlieren mit dem Hakler-Position, muss einfach dann bedeuten, dass Mbambandi, oh, also, da stoppe ich halt durch. Genau, das hat quasi, genau, Fourie und Van Staden hat da beide halt probiert haben, auf der Hakler-Position und beziehungsweise auch einwerfen. Aber letzten Endes da, die hat so von der dritten Reihe relativ gut in dem, ja, in den Rocks sind, glaube ich, dass man da nicht so viel verliert. Steht halt so ein bisschen offen, wie die hat da sich auftreten dann gegen Irland. Genau, das normalerweise wechseln, er hat relativ zeitig quasi die erste Reihe hat komplett aus. Bin mal gespannt, ob die es auch hier dann auch probieren. Werden wir halt mehr erfahren, aber Südafrika, Rumänien kann man, ich weiß nicht, lernt man halt viel daraus aus dem Spiel?
Nee, also außer, dass Südafrika ihre Tiefe halt weiter ausbauen konnte und Kombinationen testen konnte. Ansonsten weiß ich nicht. Ich habe das Spiel, ich war da schon in Saint-Étienne, bin morgens, Sonntagmorgens recht früh aufgestanden in Toulouse und französische Züge muss man halt auch aufpassen, muss man recht früh fahren, das fahren nicht jede Stunde mal Züge. Hab's mich nach Lyon durchgeschlagen, war dann in Saint-Étienne mit halt einer Menge Wallabies-Fans im Zug, hab schon vergessen, wie nervig und laut die Menschen sein können, obwohl ich da so lange gewohnt habe. Ja, da kommen wir zum Spiel, was sein? Fidschi. Wahrscheinlich das Spiel der Runde.
Ja.
Wo ich da live vor Ort war, wo ich sogar nochmal, ich hatte erst billigere Karten hinterm Tor, habe die noch verkauft und habe nur 3-4 Tage vorher ein Einzelticket für die Haupttribüne bekommen. Zwar ganz außen, aber war ich recht froh drüber. 22:15, Stimmung im Stadion, alle Franzosen sind für Fidschi gegangen. Als schon bei der Aufstellung Radrada und Bottia genannt wurden, die Leute sind halt abgegangen. Also die Franzosen, die 10.000 Wallabies-Fans natürlich nicht. Im Zug, viele Wallabies-Fans haben diskutiert, so, also schon im Zug von Toulouse nach Lyon und von Lyon nach Saint-Étienne, viele Wallabies-Fans waren hundertprozentig der Meinung, dass man Fidschi locker wegpacken müsste. Und ich sitze halt daneben und höre mir die Diskussion an und denke so, also was habt ihr denn genommen, Jungs? Also ihr müsst in der Situation, weiß ich nicht.
Ja, wahrscheinlich so eine Arroganz vielleicht einfach so.
Ein bisschen.
Also, ja, ein so bisschen. Ein Stückchen Arroganz. Im Stadion, wie war die Stimmung dann grundsätzlich? Also natürlich viele so Franzosen dann für Fidschi, aber sonst grundsätzlich, weil was ich so ein bisschen so mitbekommen habe, ist, sobald es halt so hard auf hard ging, dass Australien so ein bisschen, ja, dieses, den Überblick oder die Führung des Spiels aus den Augen verloren haben. Und da kann man auch schon sagen, dass es vielleicht einfach daran liegt, dass dass sie halt nicht so eine Menge Erfahrung haben. Also letzten Endes, wo Skelton halt raus, aus dem Spiel ist zumindest auf jeden Fall, dass irgendwie so die Führung halt gefehlt hatte und dann mit, wo er Gordon halt zeitig rausgenommen hat, dass es irgendwie so, ja, für mich ein bisschen gefehlt hat an so, wie werden wir dieses Spiel gewinnen, letzten Endes.
Das Game Management.
Mhm. Ja, genau, ja.
Ja, ich habe mir eine Menge Notizen für das Spiel gemacht. Erstmal, ich habe eine ganz andere Wahrnehmung als viele andere Kommentatoren oder die meisten Kommentatoren, die gesagt haben, ja, Fiji war halt super outrageous geplayed und also Fiji war ganz bestimmt nicht super. Fiji hat 6 Lineouts verloren. Das ist eine der niedrigsten Lineout-Success-Raten des gesamten Wochenendes,
ja.
Mit nur 16 von 23 gewonnen. Und die Lineouts waren auch meistens alle in der 22 oder so und super wichtig.
Ja.
Fiji hat einen Versuch erzielt und Australien 2. Dafür, dass alle gesagt haben, wie gut Fiji in der Hintermannschaft ist und im Angriff. Das war ein Versuch, der aus einem Lucky Bounce heraus entstanden ist, weil zwischen Gordon und Marky Mark hat es eine, weiß nicht, also keiner von den beiden hat den Ball gefangen. Und dann ist einfach unser Freund, hier der Center-Spieler des Spiels, dann auch einfach durch und hat den Versuch erzielt. Fiji war halt gut, Game Management, Penalties genommen, die Nummer 9, die Simeone Kuruvuli, 5-mal für die Fijian Drua gespielt, hat 2-mal, glaube ich, vorher für Fiji gespielt und knallt einfach mal die Penalties rüber aus verschiedenen Ecken. Und dass man auch überhaupt die Entscheidung getroffen hat, diese Penalties zu nehmen, war schon super. Ja, also das und eine Conversion hat er, glaube ich, auch noch erzielt. Das hat halt auch den Unterschied gemacht. Australien, einmal hatte ich das Gefühl, als sie den Versuch erzielt haben, kamen sie zurück und da hat man gedacht, oh ja, jetzt legen sie los. Aber ein absolut schockender Tag hatte Gordon, wurde ja. In der 45. oder 49. Minute ausgewechselt, 2-mal von Fiji getackelt, Ball verloren. Ich glaube, Eddie Jones hatte dann genug. Da haben sich viele gewünscht, wo war Quade Cooper an dem Tag, wo war eine erfahrene 10, wo war jemand mit erfahrenem Game Management. Viele sagen, australische Mannschaft, der Mix, einfach viel zu jung, viel zu junge Spieler, die gesamte Bank, die reinkam, viele Leute, gar keine regulären Starter mehr für ihre Super-Rugby-Mannschaften. Also, ja, Eddie Jones, live and die by your decisions und ich frage mich, wie es gegen Wales sein wird, weil eigentlich, also ich in der Mannschaft, wenn ich so gucke, Rob Valentini, ja, war gut, Richard Arnold, boah, 1-2 Mal halt dumme Entscheidungen getroffen, Penalties weggegeben. Skipper David Porecki, Jim Hamilton hat mal im Podcast gesagt, als er noch bei Saracens mit dem gespielt hat, der ist ja schon relativ alt, Porecki, der konnte keinen Baller einwerfen vor 6-7 Jahren. Ja? Der war aber irgendwie Third Choice Hooker bei den Saracens, Porecki, und ist jetzt auf einmal Captain geworden. Ja? Ja, Angus Bell war noch ganz okay, aber es hat halt einfach nicht. Breakdown war Fiji auch besser. Die ersten Minuten dachte ich so, oh, Fiji wird hier sehr viel, hat 1-2 High Tackles sich geleistet. Ich dachte, wenn das so weitergeht und die so undiszipliniert sind, werden die einen schweren Tag haben. Aber es ging alles gut für die aus. Ja, Australien, wie gesagt, also Samo Karevi haben wir viel gesehen. 1-2 gute Läufe, aber auch nicht durchgekommen.
Ja, also diese, du hast schon ein bisschen gesagt, aber diese Zusammenstellung passt einfach nicht so 100%. Also Partei auf Innen war halt nicht richtig für mich. Und Gegensatz das, was ich gesagt hatte letzte Woche, dass der Innenverteidigung von Fiji muss besser werden. Also es hat einfach komplett besser geworden mit Tuisova und Radrada auf der Eckspiele dann sozusagen. Da hast du gesehen, da passt es einfach besser. Glaube ich, deshalb werden die auch dabei bleiben. Leider kommt dann Radrada seltener zum Ball und muss dann ein paar andere Aufgaben machen, wo er nicht zum Gelten kommt. Aber am letzten Endes diesen Mix 10 bis 15 war einfach ein bisschen besser. Und dann 10 bis 15 auf der australischen Seite, weiß ja, hat einfach nicht geklappt. Keine Ahnung, ich höre so, es gibt einen Podcast in Irland mit einem Ex-Coach quasi von der irischen Nationalmannschaft, also eher so Video-Analyst quasi, der eigentlich jetzt viel Zeit in Australien verbracht hat und oft zeigt er halt natürlich, dass er ein bisschen patriotisch ist für Australien, das ist halt quasi aus Irland, aber er wohnt halt da schon länger und hat mit Rebels und so gecoacht und alles und sagt halt einfach so, keine Ahnung, Corbetti würde es halt in jeder Mannschaft schaffen oder ist eines der besten Spieler der Welt. Ja, mag halt sein, aber wenn er A, nie am Ball ist und B, einfach nur in der Verteidigung ist, dann kann es halt egal sein. Kannst du halt, keine Ahnung, Jonah Lomu da auf der Ecke haben, aber kommt er einfach gar nicht zum Ball, kommt er, wird halt gar nicht ins Spiel gesetzt. Deshalb meinte ich, hat das mit der, dieses Game Management, das ist das eine, aber irgendwie die Ideen hat, war hat dann, okay, Gordon wird halt runter, geht halt runter, danach ist halt, wie sollen wir jetzt das Spiel gewinnen? Und da war es halt ein bisschen so, ja, keine Ahnung, Vunivalo erzielt den Versuch ein bisschen aus dem Nix tatsächlich. Aber es war so, wie kommen wir halt zu diesen Momenten? Und Fiji, also Australien hat meine Idee so keine Idee oder meiner Meinung nach keine Idee, wie die hat da wirklich das Spiel umdrehen oder gewinnen. Und letzten Endes, die waren nur noch im Spiel, weil Fiji einfach scheinbar keinen Bock auf Gassen üben hat und einfach so 50-50-Dinge wie vor 20 Jahren hat reinschmeißen. Also no Lineout, no Win, or no Scrum, no Win. Aber keine Ahnung, also die haben auf jeden Fall einen Segen gehabt, dass sie ohne Lineout irgendwie das Spiel nach Hause gebracht haben. Mhm. Und Australien, also eine bessere Mannschaft, würde das gnadenlos davon profitieren. Und da war Australien so irgendwie, ja, also ohne Idee ist wahrscheinlich zu weit und unfair, aber du hast ein bisschen erwähnt, so von der Bank kam halt irgendwie gar nichts so groß. Ja. Und die Start 15 war dann, ich habe auch so was gehört und gelesen über so Valentini, klar, nice Front-Football-Spieler, aber so in der Rückwärtsbewegung und wenn es hart auf hart geht, war er irgendwie so ein bisschen abwesend, meiner Meinung nach. Und danach fehlt einfach. Also wenn ich jetzt die Mannschaft sehe und denke halt an dieses, keine Ahnung, wer würde von der australischen Mannschaft jetzt, so wie wir gesehen haben, in so eine All-Star-World 15 oder 23 schaffen?
Schwierig.
Schwierig, oder? Also weiß ich nicht mehr. So Skelton vielleicht, aber es hat gerade nicht da.
Daniele Tubo, Skelton, die aber andauernd verletzt sind und nie richtig fit waren, schon in der Vorbereitung Probleme hatten. Tubo, glaube ich, schon seit Jahren etliche Probleme. Ich glaube, der war jetzt ein Jahr auch draußen oder so. Man verlässt sich halt so sehr auf eine Person und auf einen Heilsbringer.
Und das mit dem Gordon hat rausziehen, also das bei jemand mit der mangelnden Erfahrung in der Testebene sozusagen, und der einzige 10 da zu haben, also ich weiß nicht, ob das halt so schlau ist, nach vorne blickend hat. Also wenn er das halt nicht schafft, dann wer soll es halt richten, weil er ist der einzige 10er im Kader. Und das ist halt so ein bisschen Eddie Jones. Ich glaube zum einen, das müssen wir in einem anderen Podcast drüber sprechen, aber ich glaube zum einen hat er so ein bisschen unterschätzt, wie die Lage in Australien ist. Zum anderen hat er sich jetzt komplett verstritten mit der australischen Presse. Da kann man jetzt schon auch warten. Und wenn es jetzt hinausläuft, dass sie nicht aus der Gruppe kommen, egal wie sein Mandate war oder wie sein in 2 Jahren und 4 Jahren Lions-Weltmeisterschaft Projekt ist, weiß ich nicht, ob man das rechtfertigen kann, zu sagen, okay, er hat jetzt verstritten mit der Presse, er hat irgendwie extrem viele Leute direkt geköpft aus der Mannschaft. Mhm. Ob das irgendwie ein Projekt ist, den wir halt jetzt noch mehr Zeit geben müssen. Weil genau wie du sagst, halt, worauf ist es halt gebaut? Also auf Spielern oder 1, 2 Spielern, die dann halt relativ verletzungsanfällig sind zum einen und zum anderen einfach so ja nicht der Basis zeigen. Und ich glaube, dass wir zum einen Georgien war scheinbar relativ schwach und Australien hat einfach einen guten Tag gehabt. Mhm. Und ich glaube, das haben wir vielleicht überbewertet, das Spiel.
Australien hat nur den Bonuspunkt in dem Spiel bekommen, weil der Georgier irgendwann mal auf der 10-Meter-Linie beim Linebreak entschieden hat, den Ball irgendwo in die Welt zu schmeißen und Tubo den zufällig gefangen hat und dann den Overhead-Pass zu Donaldson gemacht hat oder so. Ansonsten hätten die noch nicht mal den Bonuspunkt 4 Versuche bekommen. Ja.
Wenn wir da in der Gruppe, also jetzt können wir halt auf die Gruppe so ein bisschen schauen, also Wales mit 10 Punkten, Fiji mit 6 Punkten, Australien mit 6 Punkten hat letzten Endes, aber Fiji gewinnt halt natürlich gegen Australien. Läuft es halt drauf hinaus, dass es halt das Spiel Wales-Australien das Ganze entscheiden wird. hat letzten Endes. Ja. Und wie du es anfangs erwähnt hattest, so ein bisschen diese Zusammenstellung von den Bonuspunkten etc., das wird halt auf jeden Fall mit einspielen. Das Einzige, wo ich so ein Stück weit Angst habe, ist, Fiji hatte jetzt zwei Spieler, wo die halt emotional auf einer sehr krassen Ebene sein müssten. Und schaffen die da dieses Consistency halt jetzt und Level hochzuhalten in den anderen Spielen? Das ist halt quasi, das ist jetzt die Frage, weil wenn wir
vor, also man darf Georgien nicht unterschätzen, ne?
Genau, vor 4 Jahren natürlich hatten die so einen Aussetzer gegen Uruguay natürlich gehabt und das ist halt dann vielleicht entscheidend. Also dann wäre das Ganze gegen Fiji und Wales für nix, wenn die halt das nicht jetzt sozusagen in Anführungszeichen nach Hause bringen. Man würde halt denken, dass sie halt Georgien und Portugal schlagen müssten und sogar vielleicht mit einem Bonuspunkt irgendwo noch dabei und dann wählen die dann dadurch und haben quasi deren Schicksal ein bisschen in deren eigenen Hand und nach dem Eröffnungsspiel hätten wir es vielleicht nicht mehr so gedacht, aber diese 2 Bonuspunkte, was sie da erzielt haben gegen Wales, könnten halt entscheidend sein am Ende. Und war so ein bisschen schade, dass sie diesen Straftritt so, am Ende ja, daneben, also es war echt, ich glaube, dann nervös, weil der Ausführung des Kicks war ist relativ schlecht. Also man muss dafür schaffen, dass es ausgeht, aber ich glaube, der war relativ weit daneben.
Ja, glaube ich auch. Ja, eine Sache, auf die mich noch ein Hörer aufmerksam gemacht hat, Coaching-Staff, Fiji hat man schon drüber geredet, ein Teil scheint Glenn Jackson zu sein, ehemaliger Spieler, Neuseeländer für Saracens und dann auch Schiedsrichter, High-Profile-Schiedsrichter, der sowohl die Fiji und Drua gecoacht hat und glaube ich auch jetzt Teil immer noch des Coaching-Staff oder von Fiji ist oder zumindest war. Also, und es gibt auch mindestens 1-2 andere Teams bei der Weltmeisterschaft, die ehemalige Referees.
Ja, Frankreich hat zum Beispiel, ja.
Genau, und das ist vielleicht ein Weg, den man nicht unterschätzen darf, dass man halt Referees reinbringt, ihre Sicht drauf und auch coacht halt, ne, welches Bild gebt ihr dem Referee und so. Das ist halt, also ne, über Coaches und Assistant Coaches und das ganze Zeug spricht man eigentlich viel zu selten. Auch Eddie Jones, dessen Attack Coach noch einen Tag vor der Abfahrt gekündigt hat oder so oder rausgeschmissen wurde, weiß man nicht, aber ich glaube gekündigt hat, ne, worüber auch gar keiner so richtig geredet hat, weil Eddie Jones einfach in der Pressekonferenz halt einfach komplett Bazooka gegangen ist wegen anderer Sachen. Aber das macht halt so viel aus heutzutage. Eigentlich auch nochmal eine extra Folge wert.
Ja.
Aber gut, letztes Spiel und auch englische Kommentatoren haben davon selbst gesprochen, underwhelming.
Echt?
Das ist die Frage, welche englischen Kommentatoren.
Ach so, ja, welche? Okay.
Nicht alle.
Ach so. Ja, ich glaube, man kann halt so ein bisschen hier auch so ein bisschen haten, aber Aufgabe erfüllt. Ich fand, dass Japan sehr, sehr, sich sehr, sehr gut vorbereitet hatten auf das Spiel auf jeden Fall und hatten auf jeden Fall versucht.
Echt?
Ja? Nee? Also, okay. Ja. Ich erzähle meine Meinung, dann kannst du auf jeden Fall das belegen oder widerlegen. Für mich sah so aus, ob Japan auf das Spiel gut vorbereitet haben und hatten irgendwie so ein paar Ideen, wie die England so ein bisschen unter Druck setzen können. Zum Ende glaube ich mal, dass die Ergebnis so weit auseinandergegangen ist, dass das wirklich hat, aber an einem bestimmten Punkt, dass der Fitness und dann doch irgendwie Aufgabe hat, so doch zu schwer war für Japan, weil einfach der Distanz einfach ein bisschen größer geworden ist, beziehungsweise der Unterschied zwischen den Mannschaften. Vielleicht ist es auch so eine Fitness-Sache letzten Endes. Aber ich war auf jeden Fall positiv überrascht. Und ich glaube, so in Japan vor 4 Jahren, da wären die noch dran geblieben und wäre es vielleicht noch ein bisschen ja, enger gewesen am Ende. Ich glaube, da sieht man jetzt so ein bisschen, wie die Stars von 4 oder 8 Jahren so langsam vielleicht nicht mehr so auf dem Power-Level sind. Obwohl Matsushima zum Beispiel immer noch so krasse Läufe gemacht hat, aber es war manchmal sehr einzeln hart. Ich glaube, dass sie ja trotzdem das Spiel relativ gut gemanagt haben. Wahrscheinlich so viele Straftritte in kickable Positions weggegeben haben tatsächlich. Und dass England ein sehr basic Gameplan haben, aber das können die extrem gut. Das ist wieder so ein bisschen wie wir gesagt haben, in der anderen Gruppe reicht vollkommen aus. Also die sind jetzt safe in der Viertelfinale. Würde halt behaupten, dass sie auch deren anderen Spiele gewinnen werden. Und genau, wir werden halt da als Erster durchgehen und das reicht vollkommen aus. Also ich glaube sogar, wenn man halt zurückdenkt, ich habe jetzt die letzten Tage viel drüber nachgedacht, Wales vor 4 Jahren war auch nicht unglaublich gut, aber hatten irgendwie so einen Gameplan und das Spiel Wales-Südafrika war echt eng am Ende. So, ne?
Scheiße anzusehen, echt, aber eng.
Genau, und das ist halt irgendwie so das Ding und da vielleicht setzt England auch so eine ähnliche Strategie zu sagen, wir hatten es halt letzten Endes, ja, haben überraschenderweise sehr dominant gegen Argentinien gespielt, jetzt mit Japan auch und so langsam kommen halt ein paar Spieler auf den Winter, aus dem Winterschlaf, würde ich behaupten. Zum Beispiel Laws hat ein extrem starkes Spiel auf 6, Ben Earl extrem stark.
Ben Earl fand ich auch super. Man of the Match ist aber wieder George Ford geworden, der diesmal gar nicht so gut gekickt hat, hatte ich so das Gefühl.
Aber trotzdem Game Management Nummer 1 war ja. Und Itoji ist so langsam vielleicht an dem Form von also wo wir ihn eigentlich kennen. Und das ein Ding, was sie so jetzt entdeckt haben, was vielleicht einfach so einen anderen Blickwinkel hat, gibt, ist einfach Smith reinzubringen bei anstatt auf 10, auf 15, also okay. Aus Fullback.
Bringt Energie.
Genau, und es einfach so diesen anderen Modell hat, so mit 2 Verbinder hat letzten Endes. Wir müssen halt nicht darauf hinausgehen, wie andere Podcasts oder alle Leute, ja, was ist mit Owen Farrell? Wir wollen halt jetzt erstmal nur über das Spiel sprechen und wie gesagt, England, Top-Spieler, kommen halt so langsam in Form und zeigen halt eigentlich, dass sie ernst zu nehmen sind, zum einen. Und zum anderen, dass sie halt so langsam warm laufen und ja, was vorher jetzt vor dem Turnier passiert ist, ist wahrscheinlich irrelevant jetzt.
Das stimmt. Ja, Japan hatte sich vielleicht gut vorbereitet, aber ich dachte halt in einigen Situationen auch poor execution, also schlechte Umsetzung von den Skills. Aber es ist natürlich auch, also ich meine, der Versuch von, der Kopfball versucht, also Mahlers Kopfball, der zu Courtney Laws Versuch geführt hat, Respekt an Courtney Laws, der Einzige, der noch vom Kopf her da war, während alle anderen abgeschaltet waren und Courtney Laws einfach den Ball fängt und locker reinläuft in der 56. Minute. Aber auf der anderen Seite vertändelt irgendjemand von Japan den Ball auf der anderen Seite in der 22 von England, was dann nicht zum Versuch führt. Also ich meine, so ein Duselversuch führt halt zu ja einer Führung, wo man vorher, glaube ich, gerade liegt man 13-9 gerade mal vorne, beziehungsweise 16-9, glaube ich, dann nach der Halbzeit mit noch einem Strafzettel. Also es hätte auch an anderen Tagen anders ausgehen können, aber es hat halt gereicht, wie du sagst. Wie du auch meintest, Japan, ich meine, der Hooker ist 37, einige andere sind älter. Ich habe noch mit dem Hooker persönlich bei Harlequins damals zusammen trainiert, ne? Hatte ich schon vorher in der WhatsApp-Gruppe gesagt, glaubt mir, glaube ich, keiner. Der damals 2013 für die Rebels gespielt und man wurde immer halt zu den lokalen Clubs runtergeschickt, weißt du ja auch noch.
Ja.
Und ich habe mit Old Mate zusammen zumindest Fitness-Einheiten gemacht. Ich glaube, der war nicht so begeistert davon, dass er bei dem lokalen Club mitspielen musste. Gut, kleine Anekdote von mir. Super interessant.
Ja, super interessant.
Manu jetzt, Tuilagi, war ja. Der im Spiel drin?
Wie bitte?
Tuilagi, hat er oft das den Ball gesehen? Also nicht das Gefühl.
Nee. Aber ich glaube, das ist einfach diese Kombination. Hat Martin war auch wenig involviert. Das war eher so dieses... Wir bringen den Ball auf Daly und er macht so einen Wiper-Kick so irgendwie rein in die Ecke. Das haben die so mehrmals probiert. Und ich glaube, diesen Scoreboard-Pressure war einfach das Ding. Das meinte ich mit dem Japan vor 4 Jahren. Ich glaube, diesen Scoreboard-Pressure hätten die nicht zugelassen, also, beziehungsweise hätten es enger halten können und dann zum Ende hin. Aber das war so, dass England dann diesen, ja, die waren Vorteil so ein bisschen und könnten halt so ein bisschen mit der Druck hatten mehr dazu erzeugen, dass Japan so ein paar mehr Fehler macht und ich glaube, das war entscheidend. Und wie gesagt, Fitness-Levels oder der Gesamtlevel vom Team ist halt vielleicht nicht da wie vor 4 Jahren, das haben auch viele Leute prognostiziert, aber trotzdem war ich halt positiv überrascht, wie eng das war und am Ende war ich auch irgendwie, das tut mir irgendwie in der Seele weh zu sagen, aber überrascht und positiv überrascht von England, dass sie das Spiel einfach gnadenlos durchsetzen und Ich meine, lass uns einfach mal so sagen. England spielt katastrophal und kommt dann ins Viertelfinale. Irland spielt mega geil und kann schon in der Gruppe rausfliegen. Oder in der Viertelfinale auch rausfliegen. Und das hat so das Ding, dass deshalb die Gruppenaufteilung gerade müssen wir halt so rumhacken. Aber es geht nur darum, erstmal aus der Gruppe zu kommen. Und dann ist alles offen. Und irgendwo, besonders auf der Seite, wir werden halt keine Ahnung. Stell mal vor, England kommt jetzt durch, erster Platz. Fiji kommt jetzt durch, zweiter Platz. Ich meine, das ist halt absolut in Großbuchstaben Revanche draufgedrückt und da wird England gnadenlos Fiji jetzt, also das so wie jetzt, wohl also, einfach wegfegen, dann sind die im Halbfinale, dann ist alles offen.
Noch nicht mal, ich denke auch, England könnte an ihrem Tag sowohl gegen Wales, die wahrscheinlich am schwersten sind, als auch gegen Australien, als auch gegen Fiji gewinnen. Und damit hat man schon mal das Viertelfinale dann abgedeckt und ist auf einmal im Semifinale, obwohl man unter Borthwick absolut desaströse Six Nations und Vorbereitungsspiele abgeliefert hat. Aber wie du sagst, das ist alles vollkommen egal, weil K.O.-Matches zählen. Und eigentlich schuld, ich meine, die Gruppe D ist die schwächste Gruppe, da machen wir uns nichts vor.
Ja, ist halt noch so ein bisschen offen, ob vielleicht, ich weiß halt nicht, ob, wenn die jetzt so durchwechseln, was Samoa halt noch bietet gegen zum Beispiel Argentinien und England, das müssen wir halt noch sehen. Aber genau, also ich würde halt so jetzt genau, also England ist auf jeden Fall safe. Japan, Argentinien. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Argentinien so schlecht bleibt. Deshalb wahrscheinlich kommen die halt auch durch. Dann blickt man so oft, keine Ahnung, England gegen Fiji und Argentinien gegen Wales oder sowas. Ja, da ist halt
ja, die größte Enttäuschung bisher ist wahrscheinlich Argentinien und die Performance in dem ersten Spiel. Vollkommen von der Rolle. Bis auf einen Versuch in der letzten Minute. Freitag, also das kommende Wochenende, wir machen heute Dienstag, ich weiß nicht, wann wollen wir uns eigentlich wieder treffen? Morgen oder eher am Donnerstag oder eher am Freitag? Weil die Spiele, ja, Italien, Uruguay könnte vielleicht auch noch interessant werden, aber wie gesagt, Lookout, Argentinien, Samoa, Freitag wird es interessant, absoluter Knaller, Südafrika, Irland am Samstagabend und der Entscheider im Pool C, Wales, Australien am Sonntag, wo wir. Dann treffen wir uns wieder.
Das war noch aus Kaspern. Wir müssen halt noch so ein bisschen erwähnen, beziehungsweise es tut dir bestimmt weh in der Seele, unser Fantasy-Rugby. Ich weiß nicht, ob du halt überhaupt ein Team da noch hast, beziehungsweise ob du es ausführst.
Ich wurde von mehreren Leuten darauf angesprochen, was los ist. Einige haben auch gesagt, ja, du bist so weit, du bist noch nicht mal im selben Bildschirm mehr wie ich, wenn ich oben scrolle, also die Top 5 Leute oder so. Ja, ich meine, ich habe halt die erste Runde schon verkackt, indem ich halt 2 Minuten vor Anfang der Runde 1 erst meine Dings auf dem Telefon fertig gemacht habe. Das war halt viel zu spät. Ja. Auch beim Tipping bin ich nicht gut, weil ich auf Georgien gesetzt habe, weil ich immer die Marge auch falsch hinbekommen habe. Naja, wo stehen wir denn jetzt gerade so Fantasy-mäßig?
Also ich bin auf Position 4 und habe die Runde jetzt, also in unserer Gruppe zumindest, gewonnen mit 611 Punkten. Und meine erste Runde war nicht so doll, weil da war irgendjemand, der sich verletzt hat kurz vor dem Spiel und der hat natürlich 0 Punkte gesammelt. Ansonsten Shoppy 23 ist der Leader mit 1111 Punkte, also muss auf jeden Fall ein paar Schnäpse dann ausgeben.
Kennst du die Person?
Nee. Okay. Die mit diesen versteckten Namen kann ich halt gar nichts anfangen.
Nee. Also Nummer 11.
19. Position G-Unit. Also ich meine, ich habe eine Idee, wer das ist.
Naja, aber so schlecht. 857. Ja, damit bin ich zufrieden.
Ach so.
Gut.
Genau, und bei dem Predictor, das hätte ich auch irgendwo offen, aber jetzt wieder zugemacht. Genau, das war auch recht. Also ich glaube, dass ich halt relativ gut abgeschnitten hatte, weil ich eine Person, der dann erst... Also Lodlom, stimmt. Nee, also Lodlom hatte den Versuch gelegt irgendwie, ne? Und also erster Versuch, und das hatte ich richtig, und das war irgendwie mega viele Punkte. Also wenn man das echt schafft, den Eröffnungsversuch zu predicten, da sammelt man echt Punkte, ey. Ansonsten, genau, ich glaube, ich bin Dritte. Es ist echt recht schwierig, also normalerweise den Gewinner zu predicten, aber bisher war ich mit den Auseinanderpunkten ein bisschen weit weg. Aber genau, du bist halt Nummer 10, ich bin Nummer 3. Genau, das ist relativ schwierig. Also es macht echt einen krassen Unterschied, wenn man einfach eine Person mit dem richtigen Versuch predicten kann. Das hat wie viele Punkte eingebracht? Ich hatte dafür für England, Japan 28 Punkte. Also schon.
Das ist schon, wenn man sagt, dass der Erstführende bei 154 Punkten ist, Matches, danach Kaiser 137 und du mit 132, dann machen 28 Punkte schon ein Fünftel der Punkte jetzt. Ja gut, ich habe keine Ahnung von Rugby. Ja, habe mich auch daran gewöhnt.
Ach so. Du hattest noch eine Frage, beziehungsweise es kam eine Frage rein, wo wir darüber noch ein bisschen besprechen.
Ja, die Frage war, warum die pazifischen Mannschaften nicht ein Combined-Team einfach machen, wie die West Indies im Cricket, die ja auch aus 10, 12 verschiedenen Ländern bestehen und auch seit 100 Jahren, also sogar im Cricket Board mit drin sind, glaube ich, und auch seit 100 Jahren schon Cricket spielen. Wieso ist das nicht so bei den Pacific Island Nations oder was spricht dagegen? Das hat Philipp gefragt. Meine erste, ohne dass ich es nachgeguckt habe, meine erste Vermutung war Kohle. Also Samoa, man weiß, vor ein paar Jahren wollten die Spieler aus Samoa streiken, weil sie kein Geld bekommen haben für ein Spiel gegen England. Also noch nicht mal so eine Matchprämie von 4.000 Pfund oder 4.000 Dollar. Das heißt, die Spieler lagen schon mal im Clinch mit ihrem Verband. Was ich weiß, die Verbandstrukturen in allen drei Ländern sind recht, so ein bisschen undurchsichtig. Also oftmals die Super-Rugby-Teams aus Neuseeland wollten da nicht spielen, weil man nicht wusste, wo die Einnahmen hingehen. Und das ging über Jahre schon so. Die wollten ja schon vor 10 Jahren irgendwie ein Team in Fidschi in Super-Rugby etablieren. Da haben wir gesagt, ja, die Governance-Strukturen sind halt einfach nicht so gut. Also irgendwie das Geld verschwindet in dunkle Kanäle. Ich weiß gar nicht, ob Fidschi überhaupt eine demokratische Regierung hat oder noch eine Militärdiktatur oder sonst irgendwas. Alles ein bisschen undurchsichtig. Und ich glaube, würde man die drei Teams vereinen, Tonga, Samoa, Fidschi, es würde mega Streit darüber geben, wer Kohle bekommt. Also sagen wir mal so, Tonga schickt 3 Spieler, Fidschi 10 Spieler, Samoa 2, 3 Spieler. Soll dann das Geld, die Einnahmen aus den Spielen aufgeteilt werden? Ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Keine Ahnung, wo soll man spielen? Es wird mega Streit darüber geben, ob man Samoa, Tonga, wenn man Heimspieler hat, ne? Plus dann, ich meine, die Spieler sind nach wie vor alle in der Welt verstreut. Also USA, Frankreich, England, Südafrika glaube ich nicht, Super Rugby, Australien, Neuseeland, ne? Also, ich weiß nicht. Was ist deine Meinung?
Das gab es jetzt schon 2007 2008. Genau, ich könnte mich erinnern, weil die halt gegen Irland gespielt haben damals. Ich glaube, dass sie halt jetzt so stark genug sind, dass es eher vielleicht war die Idee, dieses Combined Power zu schaffen, aber jetzt ist es halt mit zum Beispiel Fiji Drua, zum Beispiel in One Pacifica, also eher diese Clubmannschaften, das ist wahrscheinlich eher so der Weg dahin, dass sie halt die Erfahrung sammeln. Ich glaube, das zeigt sich schon jetzt schon aus. Letzten Endes gab es jetzt so eine Combined-Mannschaft, aber letzten Endes glaube ich mal, dass diese Clubmannschaften und dann, weil ich meine, viele Leute spielen halt so, keine Ahnung, Frankreich oder weltweit letzten Endes, schwierig, die alles zusammenzubringen, aber für diese Clubmannschaften, da bietet halt wahrscheinlich so ein besseren Pathway in der Nationalmannschaft, beziehungsweise dieses Cohesion, wenn die halt zusammenspielen.
Und man kann sich auch den Wikipedia-Artikel anschauen. 2004 bis 2008 haben die anscheinend zusammen existiert oder gespielt. Nicht so erfolgreich. Und 2000, irgendwann hat dann Samoa gesagt, nee, wir wollen ja nicht mal weitermachen und hat zurückgezogen wegen Finanzierungsfragen. Ja. Also zumindest ist das der Satz, der bei Wikipedia steht. Wir haben jetzt nicht weiter reingeguckt, aber ja, das deckt sich schon mit dem, was ich vorher vermutet hatte und so ein bisschen. Ist ein bisschen schade. Es wär so cool, mal so ein Barbarians Pacific Islands Team combined zu sehen. Keine Ahnung. Gegen ein Neuseeland-Team oder sonst irgendwie was. Aber es ist halt dann auch ultra schwierig. Die Leute spielen halt alle, wie schon gesagt, sonst wo in der Welt. Ja. Du musst die erstmal alle aus ihrem Club losbekommen.
Genau, das macht es ein bisschen schwieriger. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Philipp, für die Frage und hoffentlich bist du damit zufrieden. Wir müssen auch so ein Preview hat auskaspern, das wird erst so zum Ende der Woche, muss immer mit Big G abgestimmt werden, weil er so jetzt so ein Jetsetter ist und unterwegs ist. Aber jetzt bist du erstmal ein paar Tage in Deutschland und natürlich ab den 28. sind wir beide dann wieder in Frankreich. Beziehungsweise ich zum ersten Mal und du wieder.
Genau. Toulouse, Lyon und Marseille.
Nice. Ich mache nur Lyon und Marseille, aber das ist auch gut. Okay, vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und viel Spaß beim Schauen. Wir kommen auch nochmal für ein Preview zusammen, aber ja, bedanken uns fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auf jeden Fall zu Hause die WM genießt. Also bis bald bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.